Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Kuhglockengeläut im Ziel. Didier Küsch holt Gold an der WM in Val d'Isère. Kopfschütteln an der Börse. Die Roche-Titel sacken um fast 10% ab, trotz der Bilanz des letzten Jahres. Dann auf dem Abstellgleis. Für den Chef der Deutschen Bahn wird es nach der Bespitzelungsaffäre ungemütlich. Und auf dem Prüfstand ist der Glaube an den Papst bei einigen Katholiken seit dem Streit um den Holocaust-Leugner. Seit sich Kanzlerin Merkel in den Streit gemischt hat, hat der Fall eine neue Dimension angenommen. Wir sprechen darüber mit dem Bamberger Theologieprofessor Georg Denzler im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Gabriella Schmidlin.
Didier Küsch gewinnt an der Ski-WM in Val d'Isère Gold. Der Schweizer ist im Männer-Super-G allen davongefahren. Nur wenige Fahrer sind noch am Start, die Favoriten sind alle im Ziel. Didier Küsch ist sehr zufrieden mit seiner Leistung.
Ja, schon ein Traum, ja. Ich weiß nicht genau wirklich, warum dass es besser gegangen ist heute als der Rest der Saison. Ich habe es riskiert, auch während der Saison, aber es ist mir nie aufgegangen. Ich habe immer Bock gehabt oder Fehler gehabt und heute habe ich mich wirklich hundertprozentig wohl gefühlt. Vor dem Start sehr nervös, aber während Fahren hat es mir wirklich gefallen.
Didier Küsch. Zweiter ist der Italiener Peter Fill, dritter der Norweger Axel Svindal. Beide mit rund einer Sekunde Rückstand auf Küsch. Die weiteren Schweizer, Didier De Fago wird voraussichtlich Achter, Carlo Janka Neunter, Ambrosi Hoffmann ist ausgeschieden. Umsatz- und Gewinnzahlen des Basler Pharmakonzerns Roche drücken auf den Börsenkurs. Die Roche-Titel verloren zeitweise fast 10% an Wert, trotz eines guten Jahresergebnisses. Am Morgen hat der Roche bekannt gegeben, dass der Gewinn letztes Jahr um 5% gesunken ist. Das sind aber immer noch knapp 11 Milliarden Franken. Der Umsatz betrug 45 Milliarden. Grund für das leicht schwächere Ergebnis sei einerseits der starke Franken, andererseits sei das Grippemittel Tamiflu derzeit nicht so gefragt. Gut liefen hingegen die Krebsmittel, so der Konzern. Der deutsche Modelleisenbahnhersteller Märklin hat Insolvenz angemeldet. Die Gespräche mit den Banken über die Verlängerung eines ausgelaufenen Kredits seien ohne Ergebnis geblieben, teilt Märklin mit. Der Geschäftsbetrieb des 150-jährigen Traditionsunternehmens solle aber bis auf Weiteres ohne Einschränkungen weiterlaufen. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic streicht 15.000 Stellen. Grund sei das schlechte laufende Geschäftsjahr, teilt das Unternehmen mit. Zum ersten Mal seit 6 Jahren rechnet Panasonic mit einem Verlust. Der französisch-japanische Autokonzern Renault-Nissan ist weniger stark von der Wirtschaftskrise betroffen als die meisten Konkurrenten. Nissan konnte die Zahl der verkauften Autos im letzten Jahr auf 3,7 Millionen steigern. Bei Renault ging der Absatz dagegen leicht zurück. Fast 10% der weltweit verkauften Autos werden in den Fabriken von Renault-Nissan gebaut. Die St. Galler Regierung ist mit der Umsetzung des Rauchverbots in Restaurants nicht zufrieden. Seit vergangenem Oktober gilt im ganzen Kanton St. Gallen ein Rauchverbot. Gemeinden haben aber einen gewissen Spielraum und können Ausnahmebewilligungen erteilen. Solche würden auffallend häufig gewährt, heißt es nun von der St. Gallischen Staatskanzlei. So kann laut einer Umfrage des Kantons weiterhin in jedem vierten Restaurant geraucht werden. Das St. Galler Gesundheitsdepartement will in den betroffenen Gemeinden das Gespräch mit den Behörden suchen. Die Zahl der Grippeerkrankungen nimmt in der Schweiz nur langsam ab. In der letzten Woche gab es laut dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, rund 460 Grippeverdachtsfälle pro 100.000 Einwohner. Laut BAG ist die diesjährige Grippewelle die stärkste der letzten 4 Jahre. In der Datenaffäre bei der Deutschen Bahn verlangen Bahngewerkschafter eine Entschuldigung von Konzernchef Hartmut Medorn. Dass er Fehler eingeräumt habe, reiche nicht. Heute war bekannt geworden, dass weit mehr Eisenbahnangestellte bespitzelt wurden, als dies die Deutsche Bahn bisher zugegeben hatte. So wurden nicht nur in den Jahren 2002 und 2003 geheime Personalüberprüfungen durchgeführt, sondern auch noch im Jahr 2005. Bei der letzten Kontrolle seien alle 220.000 Bahnangestellten überprüft worden, heißt es aus dem Verwaltungsrat der Bahn. In Deutschland gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter. Schwerpunkt ist Sachsen. Dort wurden wie bereits gestern vor allem Schulen bestreikt. Auch in anderen Bundesländern wollen Angestellte des öffentlichen Dienstes die Arbeit vorübergehend ruhen lassen. Mit den Aktionen versuchen die Gewerkschaften, ihre Forderungen von 8% mehr Lohn durchzusetzen. Die Lohnverhandlungen für die 700.000 Angestellten sollen Mitte Februar in die entscheidende Runde gehen. In einer Stunde werden in der ganzen Schweiz rund 8.000 Sirenen heulen. Dabei handelt es sich um den alljährlichen Test. Die Sirenen werden laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz bis 14 Uhr getestet. Anschließend, bis spätestens 15 Uhr, ertönt zusätzlich in Gebieten unterhalb von Stauanlagen das Signal für Wasseralarm.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Gold für den Routinier. Didier Küsch hat es allen gezeigt. In den nächsten paar Minuten freuen wir uns mit und analysieren den Lauf. Ein Zückerchen für eine Stimme. Vor der Abstimmung zur Personenfreizügigkeit versuchen Gegner und Befürworter, noch die letzten Unentschlossenen zu sich zu locken. Nicht nur Brosamen für Roschef Schwan. Der neue Kopf des Basler Pharmaunternehmens ist zufrieden mit dem Erreichten. Dann Schweiz hilf. Der Aufschrei der Tamilen in der Schweiz und ihre Angst um ihre Angehörigen in Sri Lanka. Medon weg. Der Druck auf den Chef der Deutschen Bahn wächst. Die SPD will ihn vom Sessel schubsen. Diplomaten oder Hardliner? Wen wählen die Israelis nach dem Gaza-Krieg? Zwei israelische Professoren und zwei diametral unterschiedliche Meinungen. Und Staat gegen Papst. Der innerkatholische Streit weitet sich zu einem deutschen Gesellschaftsstreit aus. Stoff fürs Tagesgespräch mit dem deutschen Theologieprofessor aus Bamberg, Georg Denzler, um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.196 Punkten. Das ist ein Minus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 49,22 gehandelt. Der Dollar zu einem Franken 15,90. Das Wetter bis heute Mittwochabend. Im Norden gibt es heute Nachmittag ein Gemisch aus Wolken und Sonne. In Juranähe sind die Wolken dichter und stellenweise fällt etwas Regen. Im Süden ziehen wieder dichtere Wolken auf und am Abend fällt in Alpennähe etwas Schnee. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 4 und 8 Grad. Am Donnerstag und am Freitag ist es in der Zentral- und Ostschweiz mit Föhn teils sonnig. Sonst ist es wechselnd bewölkt und im Westen fällt zeitweise Regen. Im Süden kommt kräftiger Schneefall auf, unterhalb von 600 bis 1000 Metern fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 4 bis 8 Grad. In den Alpentälern wird es mit starkem Föhn um 12 Grad mild. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Erstes Gold fürs Schweizer Skiteam. Didier Küsch ist im Super-G an der Ski-WM in Val d'Isère allen davongefahren und hat das Rennen überlegen gewonnen mit rund einer Sekunde Vorsprung auf den Italiener Peter Fill und den Norweger Axel Svindal. Aus Val d'Isère, Bernhard Scher.
Die WM-Strecke, die Piste Belvoir, war heute so eisig, steil und anspruchsvoll, dass kein Fahrer ohne Fehler ins Ziel kam, außer Didier Küsch. Was der 34-jährige Neuenburger gezeigt hat, war beeindruckend. Küsch fuhr in einer anderen Liga und hat all seine Konkurrenten deklassiert. 11 Jahre nach Olympiasilber im Super-G und 2 Jahre nach WM-Bronze im Riesensalon hat Küsch heute seine erste Goldmedaille gewonnen. Küsch war reif für diese Sonderleistung. Seit Jahren gehört er im Super-G zu den Besten, aber meistens fehlten nur ein paar Hundertstel zum ganz großen Erfolg. Deshalb hat Didier Küsch die heutige Goldmedaille mehr als verdient. Immer hat er an den großen Triumph geglaubt, hat nie aufgegeben, hat sich nach schweren Verletzungen mehrmals zurück an die Spitze gekämpft und hat sich auf das heutige Rennen minutiös und mit Akribie vorbereitet. Es gibt keinen Fahrer, der Güsch die heutige Goldmedaille nicht gönnt. Und zudem hat Didier Güsch seinem Cheftrainer Martin Rufener ein großes Geschenk gemacht. Rufener feiert heute seinen 50. Geburtstag.
Wer den besseren Schlussspurt hinlegt, der wird am kommenden Sonntag gewinnen. Das war vor einer Woche die Erkenntnis aus dem Abstimmungsbarometer zur Personenfreizügigkeit. In der Umfrage sagten 50% Ja zur Personenfreizügigkeit und 43% Nein. Wer kann die 7% Unentschlossenen auf seine Seite ziehen? Das ist jetzt die Frage. Oliver Washington über den spannenden Schlussspurt in einem langen Abstimmungskampf.
Abstimmen nicht vergessen.
Dienstagmorgen, Bahnhofplatz Bern. Unterwegs sind zwei junge Frauen.
Wir mobilisieren für das Abstimmen das Wochenende.
Sie mobilisieren im Auftrag des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse.
Indem wir Flyer verteilen, Nazi, Bonbons verteilen und unseren Ballon haben.
Auch morgen Donnerstag wird Economy Suisse nochmals Wahlkampfhelfer auf die Strassen der grösseren Schweizer Städte schicken. Die meisten Passantinnen allerdings haben bereits abgestimmt. Bürgerinnenpflicht.
Ich bin eben eine sehr treue Abstimmerin. Ich gehe immer abstimmen. Aber Leute, die vielleicht manchmal nicht daran denken oder in Hektik sind oder so, das kann ich mir vorstellen, dass die sagen, oh, jetzt muss ich noch gehen.
Unterwegs sind auch die Jungparteien der FDP, der CVP, der SP und der Grünen. Mit Überzügen, welche sie über die Sitze von Velos stülpen, richten sie in diesen Tagen eine letzte Botschaft an abstimmungsfaule Velofahrer, erklärt Simon Hofstetter von der jungen FDP Bern.
Da steht drauf, mit einem kleinen Wortspiel, auch dein Arsch ist bilateral, schützen wir ihn. Mit dem wollen wir aufzeigen, so wie notwendigerweise ein Körper zwei Seiten hat, wieso die Schweizer Wirtschaft und Politik abhängig und verflechtet mit der Europäischen Union. Es ist notwendig, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Darum ist es notwendig, ebenfalls, dass wir Ja sagen zu den Bilateralen.
Und die Gegner? Wer gestern und heute in der Berner, der Zürcher oder auch der Basler Innenstadt unterwegs war, sah zwar viele Raben, aber keine gegnerische Abstimmungskämpfer. Die SVP, so scheint es, hat den Kampf auf der Strasse bereits beendet. Lukas Reimann widerspricht nicht ganz.
Wir kämpfen noch bis zum letzten Tag um jede Stimme. Wir hatten letztes Wochenende ganz viele Leute auf der Straße in der ganzen Schweiz. Und auch jetzt sind noch viele Aktivisten im Einsatz, die Flugblätter verteilen oder Zeitungen in die Briefkästen vertragen oder im Bekanntenkreis mit den Leuten sprechen. Also wir haben noch nicht aufgegeben, sondern sind weiterhin zuversichtlich.
Die SVP griff in den letzten Tagen zudem wiederholt zum Mittel der Provokation, um so Werbung zu machen für die eigene Position. Da ist zum Beispiel die mehrfache Ankündigung einer Strafanzeige gegen Bundesrätin Galmire. SVP-Aktivisten verschicken zudem Mails an Unentschlossene, in welchen sie auf eine deutsche Internetseite hinweisen. Diese lobt die Schweiz als Schlaraffenland und rät arbeitslosen Deutschen, in die Schweiz zu kommen. Dass die Informationen zum Teil falsch sind, kümmert offenbar wenig. Beide Seiten haben seit dem letzten Wochenende zudem nochmals Hunderttausende von Franken in Zeitungsinserate investiert. Wer hat nun den besseren Schlussspurt hingelegt? Der frühere Journalist und heutige Kampagnenexperte Martin Hofer sagt:
Ich habe festgestellt, dass das Pro-Komitee recht raffiniert aus allen Quellen geschöpft hat, kommunikatorisch. Wir haben sie verglichen mit dem Nein-Komitee, den flexibleren Eindruck gemacht hat. Verdacht, die haben ein bisschen besser gearbeitet.
Zudem glaubt Hofer, dass Provokationen zwar helfen, die eigene Basis zu mobilisieren, ob die SVP damit aber auch Unentschlossene überzeugen kann, da setzt er ein Fragezeichen.
Sie sind verharrt in meiner Meinung mit ihrer Angstmacherei und dem Übertreiben und der Provokationen. Ich denke, Unentschlossene hätten es eher geschätzt, wenn objektiv informiert worden wäre, als wenn die Drohkelle da immer geschwungen würde.
Sagt Kampagnenexperte Martin Hofer im Bericht von Oliver Washington. Guter Start für den neuen Chef des Basler Pharmakonzerns, Roche, Severin Schwan. Dem Basler Pharmakonzern Roche geht es gut. Wieder legt er Zahlen vor, um die andere Konzerne dem Basler Multi beneiden. Daran vermögen auch die auf den ersten Blick tieferen Zahlen des letzten Jahres nichts zu ändern. Über die neuen Zahlen und den neuen Chef aus Basel, Sabine Manz.
Locker, offen und mit einem Lächeln im Gesicht tritt er auf, Severin Schwan, der 41-jährige neue Konzernchef von Roche. Erst vor einem knappen Jahr hat er diese Funktion übernommen, in einer wahrlich nicht ganz einfachen Zeit. Aber er fühlt sich sichtlich wohl.
Ich fühle mich sehr wohl, es ist wirklich eine hochspannende Aufgabe. Gerade wenn Sie ins letzte Jahr schauen, da war ja einiges los.
Roche läuft gut. In lokalen Währungen ist das Unternehmen stärker als der Markt gewachsen und auch der Betriebsgewinn legte zu. Dass die Zahlen auf den ersten Blick negativ sind, hat mit den Währungen zu tun. Die großen Umsätze werden in Dollar, hauptsächlich in den USA gemacht, aber Roche bilanziert in Schweizer Franken. Daneben sind die Verkäufe beim Grippemittel Tamiflu um über 60% zurückgegangen. Die Pandemielager der Länder sind eben voll. Stolz ist Roche auch auf die Finanzabteilung. Auf den Kapitalanlagen von rund 20 Milliarden sind keine nennenswerten Verluste zu verzeichnen. Zuversichtlich ist der neue Konzernchef Severin Schwan auch für das laufende Jahr.
Wir gehen davon aus, dass wir uns auch im laufenden Jahr in den Märkten behaupten werden können, wieder unsere Marktposition ausbauen können. Wir sind von der Finanzkrise bisher weniger betroffen.
Der Optimismus lässt sich begründen. Roche verfügt über eine Apotheke mit Krebsmedikamenten, von der andere nur träumen können. 20 Milliarden setzt der Basler Konzern alleine mit Onkologieprodukten um. Drei Medikamente liefern Umsätze von je über 5 Milliarden Franken. Und die Patente halten noch eine Weile. Für das Krebsmedikament Avastin, ursprünglich einmal zugelassen für Darmkrebs, laufen derzeit 450 Studien mit 40.000 Patientinnen und Patienten zu 30 weiteren Krebsarten. Wenn nur ein Teil dieser Studien positiv verläuft, steigen die Umsätze noch über Jahre garantiert. Aber im Moment steht anderes im Zentrum.
Größte Priorität hat jetzt ohne Zweifel der Abschluss der Genentech-Transaktion und dann natürlich die Integration der beiden Unternehmen Genentech und Roche.
Genentech ist der Goldesel von Roche, denn die meisten erfolgreichen Krebsmedikamente sind dort entwickelt worden. Roche besitzt bereits die Mehrheit an diesem weltweit erfolgreichsten Biotech-Unternehmen und will jetzt für über 40 Milliarden die restlichen Aktien noch kaufen. Stößt dabei aber auf Widerstand des Verwaltungsrates. Ob der Deal gelingt, weiß niemand. Und wenn nicht, Severin Schwan?
Darüber möchte ich nicht spekulieren. Ich glaube, wir haben jetzt den Minderheitsaktionären ein sehr, sehr faires Angebot unterbreitet und ich bin zuversichtlich, dass wir die Transaktion abschließen können.
Gelingt der Deal tatsächlich, dann kann Severin Schwan noch etwas gelassener vorwärts blicken als heute schon. Mit Ruhe geht er auch eine ganz andere, heikle Frage an, die nach den Managerlöhnen. Als Konzernchef von Roche verdient er neu etwa 8 Millionen Franken, etwa die Hälfte dessen, was Roche-Verwaltungsratspräsident Franz Humer verdient.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lohn.
Was wäre genug, was ist zu viel? Bei dieser Frage verweist Severin Schwan auf den Vergütungsausschuss, der seinen Lohn bestimme. Wichtig sei die Transparenz, dass der Lohn leistungsbezogen und an den langfristigen Erfolg des Unternehmens gekoppelt sei, sagt er. Führt er Roche gut, wird sein Lohn weiter steigen und Fragen danach werden sich wiederholen.
Die Welt schaut hilflos nach Sri Lanka, wo die Regierung mit aller Heftigkeit gegen die tamilischen Rebellen der Tamil Tigers vorgeht. Bis zu einer Viertelmillion Zivilisten können das umkämpfte Gebiet nicht verlassen. Die Tamilinnen und Tamilen außerhalb Sri Lankas machen sich große Sorgen. Zum Beispiel die 42.000 Flüchtlinge in der Schweiz sind dieser Tage voller Angst um ihre Angehörigen. So demonstrieren heute Hunderte von Tamilen in Genf gegen die Offensive der sri lankischen Armee. Sie verlangen, dass der Bundesrat klar Stellung bezieht. Pascal Krauthammer.
Eine junge, dunkelhäutige Mutter hetzt mit ihren beiden kleinen Kindern durch die Innenstadt von Bern. Aus Sri Lanka ist die Frau ursprünglich und in Sri Lanka bei ihrer Familie ist sie derzeit auch in ihren Gedanken.
Ich habe sehr Angst, weil die Leute hat dort viele Leute gestorben, arme Kinder. Kann man nicht wissen, wo ist Mutter, wo ist Vater. Das ist eine sehr traurige Geschichte.
Diese traurige Geschichte, wie sich die Tamilin ausdrückt, dieser Krieg im Norden von Sri Lanka, hat den Journalisten Shantavaraja bereits vor 4 Jahren in die Schweiz geführt. Der Flüchtling ist heute Vizepräsident des tamilischen Dachverbandes Tamil Forum, der einen großen Teil der 42.000 Tamilen in der Schweiz repräsentiert. Die humanitäre Situation in seinem Heimatland sei schon länger verheerend, erzählt er. Nun aber, wegen der aktuellen Offensive, spricht Tavaraja von einer humanitären Katastrophe.
The present offensive has accelerated this humanitarian catastrophe.
Vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe reisen heute viele Tamilen nach Genf an eine Großdemonstration. Daneben wird aber auch Geld gesammelt für den militärischen Kampf der Tamil Tigers. Beim Inland-Nachrichtendienst ab beobachtet man diese umstrittenen Aktivitäten. Pressesprecher Sebastian Huber sagt:
Es ist eigentlich immer, wenn die Spannungen dort unten steigen, dass dann auch hier die Geldsammeltätigkeit zunimmt. Entsprechend nimmt dann meistens auch die Bereitschaft zu spenden zu. Wir stellen aber auch hier fest, dass alles sich im Rahmen des Legalen bewegt.
Schließlich nutzt die große tamilische Minderheit in der Schweiz auch ihre politische Kraft, um von hier aus Druck auf die srilankische Regierung zu machen. So hat der Dachverband Tamil Forum Schweiz per Brief die Schweizer Regierung kontaktiert und eine Stellungnahme verlangt. Für die tamilische Diaspora in der Schweiz sei es nämlich höchste Zeit, sagt Vizepräsident Shantavaraja, dass die Schweizer Regierung ihr Schweigen breche und einen sofortigen Waffenstillstand fordere.
We think the Tamil diaspora living in Switzerland. This is high time the Swiss government to break its silence and call for a ceasefire, immediate ceasefire in Sri Lanka.
Bisher aber hat das Departement von Außenministerin Galmire etwelche Forderungen an die srilankische Regierung nicht öffentlich formuliert. Auch heute wieder lässt das EDA ausrichten, dass man zum jetzigen Zeitpunkt kein Statement abgeben könne. Für Shantavaraja aber ist klar, hinter den Kulissen sei die Schweiz aktiv.
We know that there are some movements of the Swiss authorities as well as the government behind the curtain.
Obgleich das EDA solch eine Geheimdiplomatie nicht bestätigt, trifft es zu, dass die Schweiz mit ihrer großen tamilischen Diaspora in der Vergangenheit eine wichtige Rolle als Vermittlerin im Konflikt zwischen Singalesen und Tamilen gespielt hat. Nicht nur gab es Gespräche auf Schweizer Boden, vor ein paar Jahren waren auch Vertreter der beiden Konfliktparteien in die Schweiz gereist, um sich ein Bild über das Schweizer Modell des Föderalismus zu machen. Ein mögliches Friedensmodell auch für das multiethnische Sri Lanka, wo derzeit allein die Waffen sprechen.
Korruption bei Siemens, Korruption bei VW. In Deutschland gab es in den letzten Jahren mehrere Bestechungsskandale, auch in renommierten Unternehmen. Wohl deshalb hat der Chef der Deutschen Bahn, Hartmut Medorn, seinen Konzern durchleuchten und die ganze Belegschaft überprüfen lassen, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen. Über sein Vorgehen sind nun aber Datenschützer, Gewerkschafter und Parteien entsetzt. Sie verlangen, dass genau aufgeklärt wird, wer wie bespitzelt wurde und dass sich Medorn bei seinen Angestellten entschuldigt. Doch davon will der Bahnchef bisher nichts wissen. Nun fordert die SPD seinen Rücktritt. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Jetzt haben wir genug von Eichhörnchen, Uhu und Babylon, sagte heute der Chef der Bahngewerkschaft Transnet. Alexander Kirchner wollte allerdings nicht dadaistisch-poetisch sein, sondern er meinte damit die Codenamen für jene Überprüfungsaktionen, mit denen die Deutsche Bahn AG letztlich alle ihre Mitarbeiter unter den Generalverdacht stellte, allenfalls korrupt zu sein. Letzte Woche gab die Bahn zu, 3/4 ihrer Mitarbeiter mit Hilfe einer Privatdetektei ausspioniert zu haben, was Datenschützer ebenso aufschreckte wie Gewerkschafter und Politiker aller Parteien. Nur einer blieb ruhig, Bahnchef Hartmut Medorn. An einer Medienkonferenz witzelte er, dass er sich auch nicht rechenschaftspflichtig fühle, wenn er Aufträge zur Beschaffung von Büromaterial erteile. Die Korruption müsse bekämpft werden und dazu habe die Bahn ihren Beitrag geleistet. Ein paar Tage später nur musste sich Medorn aber auf Druck der Öffentlichkeit bei seinen 220.000 Mitarbeitern rechtfertigen. Sein Konzern sei übereifrig gewesen und es habe, Zitat, eine falsch verstandene Gründlichkeit gegeben. Jene, die Medans Massenüberprüfungen von Mitarbeitern als unerträglich kritisierten, sprachen allerdings nicht von gründlich, sondern von unverhältnismäßig. Und davon, dass der Bahnchef endlich lückenlos aufklären müsse. Medan versprach es, doch dann wurde gestern publik, dass sich die Deutsche Bahn 2005 eine zweite Spähaktion erlaubt hatte, bei der alle Mitarbeiter unter die Korruptionslupe genommen wurden. Mit der kläglichen Ausbeute einer Handvoll kleiner Verdachtsfälle. Zur Stunde trifft sich die Kanzlerin mit den Spitzen der Deutschen Bahn und es ist möglich, dass sich der kantige Bahnchef dort zu einer Entschuldigung durchringen kann. Weil er es sich nicht mehr leisten kann, nur Bahnhof zu verstehen, wenn von dieser Datenschutzaffäre die Rede ist. Der SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz hat heute Medons Rücktritt gefordert, sollte sich der neue Sachverhalt bestätigen. Andererseits ist Hartmut Medon ein unbestritten integrer und auch erfolgreicher Manager der Deutschen Bahn AG und er ist die Lokomotive für große Pläne, Stichwort Börsengang. Medon aufs Abstellgleis. Produktiver ist da wohl doch der Ansatz des Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, der ein Datenschutzgesetz für Arbeitnehmer fordert, weil nicht nur die Bahn bei Mitarbeitern geschnüffelt hat, sondern auch die Telekom oder Lidl zum Beispiel.
Israel hätte mehr als genug innenpolitische Themen für einen spannenden Wahlkampf. Korruption, Rezession, Armut. Doch alle diese Themen werden kaum angesprochen im Vorfeld der israelischen Parlamentswahlen vom nächsten Dienstag. Nach dem Krieg im Gazastreifen gibt es nur ein Wahlkampfthema. Sicherheit, Terror, Hamas, Iran. Eine große Mehrheit, so sagen es die Umfragen, will nach dem Gazakrieg die Parteien im rechten Lager wählen, will Hardliner an der Macht, nicht versöhnungsbereite Politiker. Irin Meyer hat in Tel Aviv mit zwei Professoren gesprochen, die den israelischen Wahlkampf verfolgen und zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen.
So tritt einer auf, der sich auf der richtigen Seite weiß. Shmuel Sandler, Dekan und Soziologieprofessor an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan, wirkt zufrieden nach dem Gazakrieg.
It set new rules of the game. Now from now on, Israel will not allow.
Israel habe neue Spielregeln eingeführt, toleriere den Terror der Hamas nicht mehr. Vor diesem Hintergrund hoffe er nach den Wahlen auf eine Koalitionsregierung mit Netanyahus Likud und Baraks Arbeitspartei, sagt Sandler. Für Tzipi Livnis Kadima-Partei zeichnet er ein düsteres Szenario. Kadima könnte nach einem schlechten Abschneiden von der politischen Bühne verschwinden, glaubt Sandler, dessen Studenten häufig aus Siedlerfamilien oder rechtsorientiertem politischen Milieu kommen. In seinen Antworten ist kein Raum für Zweifel. Ein anderer Professor dagegen wirkt sehr nachdenklich, Eyal Navech, der Historiker an der Universität von Tel Aviv.
That's the reason that I'm quite sad now, because every war creates more victims.
Die Situation mache ihn traurig. Jeder Krieg schaffe mehr Opfer und zerstöre das Vertrauen auf allen Seiten. Vielleicht bringe ein Krieg kurzfristig Sicherheit, aber eine Sicherheit, der Navech nichts abgewinnen kann.
Real safety is the ability to face your past and facing your past, being able to talk with your enemy.
Wirkliche Sicherheit bedeutet die Fähigkeit, sich der Vergangenheit zu stellen und schließlich mit dem Feind zu sprechen. Eyal Navech hat sich diese Fähigkeit erarbeitet. Der Historiker schreibt gemeinsam mit israelischen und palästinensischen Lehrern ein Geschichtsbuch, das die Erfahrungen beider Seiten gleichberechtigt nebeneinander wiedergibt. Einander zuhören, miteinander sprechen, das gilt nicht nur für den kleinen universitären Kosmos von Eyal Navech, sondern das bräuchte es auch im politischen Prozess. Navech ist nicht zuversichtlich, wenn er an Netanyahu oder Livni als mögliche Regierungschefs denkt. Wenn er zynisch wäre, könnte er allerdings hoffen, sagt er.
Only the right wing can make peace in Israel.
Denn nur die Rechte kann in Israel mit den Palästinensern Frieden schließen, weil sie keine Opposition mehr von rechts hat, sagt der Tel Aviver Historiker. Doch Likud-Chef Netanyahu gibt keine Signale in diese Richtung. Ein palästinensischer Staat steht nicht in seiner politischen Agenda. Shmuel Sandler von der Bar-Ilan-Universität teilt diese Meinung und sagt, die Palästinenser seien schlicht nicht bereit für einen eigenen Staat, behauptet er. Den Gazastreifen hat er sowieso bereits abgeschrieben. Am besten wäre er aufgehoben unter ägyptischer Kontrolle. Shmuel Sandler geht so weit, die israelische Besatzung als etwas Positives für die Palästinenser darzustellen.
I would say, and the West Bank, by the way, is much more better off under our occupation than it was previously.
Den Palästinensern im Westjordanland gehe es unter der israelischen Besatzung besser als früher. Sie hätten dank der Besatzung zum Beispiel in Sachen Demokratie einiges gelernt, sagt Sandler. Eine Aussage, auf die der Historiker Eyal Navech mit Kopfschütteln reagiert.
Occupation cannot have, is not good. Occupation is occupation, is occupation everywhere. People are under occupation, they don't have rights.
Besatzung ist nie gut. Unter ihr haben die Menschen keine Rechte, sagt Navech. Zwei Israelis, die auf unterschiedlichen Wegen in die Zukunft gehen möchten. Begegnung mit dem Nachbarn, auch wenn man ihn nicht liebt und Angst vor ihm hat, dies sei der Weg in eine sichere Zukunft für Israel, glaubt der Historiker Eyal Navech. Trennung vom Feind, der auch noch der Nachbar ist, propagiert dagegen der Soziologe Shmuel Sandler.
Der Bericht von Irin Meyer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.